Herzlich willkommen und grüß Gott zur Katechismus-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Was ist die apostolische Überlieferung? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen. Genauer tut das für uns Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech in Bayern. Grüß Gott, Diakon Kopp.
Grüß Gott miteinander.
Herr Diakon, was ist die apostolische Überlieferung? Darauf sagt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, die apostolische Überlieferung ist die Weitergabe der Botschaft Christi, die sich seit den Anfängen des Christentums durch die Predigt, das Zeugnis, die Einrichtungen, den Gottesdienst und die inspirierten Schriften vollzieht. Die Apostel haben ihren Nachfolgern, den Bischöfen, und durch diese allen Geschlechtern bis zur Vollendung der Zeiten das weitergegeben, was sie von Christus empfangen und vom Heiligen Geist gelernt haben. Ein dicker Batzen Information, wenn Sie uns das ein bisschen aufdröseln können.
Ja, das ist zunächst gar nicht so leicht verständlich. Deswegen will ich ein bisschen ausholen und auf eine Frage antworten, die mir neulich eine Schülerin aus der 10. Jahrgangsstufe gestellt hat. Was ist eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen evangelisch und katholisch, Herr Kopp? Was sie mit grundlegend meinte, hat sie auch gleich präzisiert. Nicht auf Kommunion und Abendmahl, Maria und die Heiligen, die Weihe und den Papst wollte sie hinaus, sondern aufs Eingemachte. Also welches Glaubensverständnis den beiden ökumenischen Differenzen, zugrunde liegt. Ich habe kurz überlegen müssen und dann habe ich ungefähr Folgendes gesagt. An der Schwelle zur Neuzeit gab es in der Kirche einen erheblichen Reformbedarf. Viele Grundaussagen des Evangeliums waren durch menschliche Traditionen verdunkelt. Martin Luther hat solche Überfremdungen zu Recht kritisiert. Zu viele Traditionen hatten sich im Glaubensleben eingeschlichen, die biblisch nicht mehr zu begründen waren. Wie etwa der Handel mit Ablassbriefen oder der ausufernde Reliquienkult. Gegen solche Missbräuche mahnte Luther wieder eine Rückbesinnung auf das Evangelium an. Da sich die Amtskirche nicht ernsthaft mit seinen Thesen auseinandersetzte, kam es zur Konfrontation. In dieser Zeit übersetzte Luther die Heilige Schrift direkt aus den Ursprachen in ein zeitgemäßes und verständliches Deutsch. Jeder, der lesen oder wenigstens zuhören konnte, sollte das Wort Gottes unmittelbar verstehen, um seinen Glauben daran zu bilden. Gleichzeitig aber kam es zu einer immer tieferen Entfremdung zwischen Luther und der Kirche. Sie ging so weit, dass der Reformator nur noch die Glaubensinhalte anerkennen wollte, die durch die Schrift oder wenigstens durch die Konzilien der alten Kirche gedeckt wurden. Sola Scriptura, so nannte er dieses Prinzip, allein die Schrift solle Geltung haben. Die anderen Überlieferungen der Kirche können dagegen keine Autorität beanspruchen. Zitat: Gottes Wort soll Artikel des Glaubens stellen und sonst niemand, auch kein Engel. So heißt es in den schmalkaldischen Artikeln. Allein durch den Glauben, sola fide, erlange der Mensch das ewige Heil, nicht durch Werke der Frömmigkeit. Wie er auch allein durch die Gnade Gottes, sola gratia, gerettet werde. Und daher keiner geistlichen Vermittlung oder anderer Heilsmittel bedarf. Die Reformatoren lehnten daher die Verehrung und Fürsprache der Heiligen ebenso ab wie die Autorität eines Lehramts, das sich nicht ausschließlich auf den Schriftbeweis berufe. Ebenso alle Sakramente, die nicht explizit durch Christus in der Heiligen Schrift eingesetzt worden seien, was allenfalls beim Abendmahl in den Einsetzungsberichten am Gründonnerstag und bei der Taufe im Missionsbefehl vor seiner Himmelfahrt der Fall ist. Dieses Sola Scriptura-Prinzip, verbunden mit der Ablehnung nicht nur falscher Traditionen im Sinne unguter Entwicklungen, sondern der Tradition einer nicht schriftlichen Überlieferung überhaupt, ist das grundlegende Moment der Spaltung in evangelisch und katholisch. Darin liegt der Gründungsimpuls der protestantischen Glaubensgemeinschaft. Evangelisch ist in diesem Sinne, wer seinen Glauben und sein Leben ganz auf das Neue Testament baut und sich von jeder nicht-biblischen Überlieferung und Vermittlung emanzipiert hat. Die katholische Kirche betonte demgegenüber, dass nicht nur die Schriften des Neuen Testaments unter dem Anhauch des Heiligen Geistes entstanden sind, sondern bereits die Urkirche selbst, die einst diese Schriften hervorgebracht hatte. Und dass der Geist Jesu diese seine Kirche auch nach der Abfassung der Evangelien nicht verlassen hat, sondern in ihr durch die Jahrhunderte hindurch lebendig wirkt. Selbst in ihren tiefsten Krisen und auch in den finstersten Epochen war die Kirche nie von allen guten Geistern verlassen. Vielmehr bleibt der Geist Christi seiner Braut, der Kirche, die er liebt, wie seinen eigenen Leib, treu. Vielmehr ist die Kirche sogar der Leib Christi. Und sofern er das Haupt dieses Leibes ist, sollte er auch Kraft seines Geistes alle Körperteile, die mit diesem Organismus verbunden sind, beleben, bewegen und lenken. Jedenfalls in dem Maß, in dem die einzelnen Glieder mit dem Leib und dadurch mit dem Geist verbunden sind. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und auch von solchen Untaten ist die Kirchengeschichte leider Gottes geprägt. Derselbe Geist also, der einst die Evangelisten und die Apostel bei der Abfassung der Heiligen Schriften inspiriert hat, beruft auch heute noch Jünger, versammelt sie im Volk Gottes und sendet sie in die Welt. Auch wenn diese Ausführungen manchem vielleicht etwas verkürzt erscheinen, was der didaktischen Vereinfachung geschuldet ist und keinesfalls einer konfessionellen Polemik, so hoffe ich dennoch, damit den springenden Punkt getroffen zu haben. In Abgrenzung zu den Verzerrungen und Missständen in der Kirche des ausgehenden Mittelalters wollte Luther den Christen seinerzeit zumuten, sich selber direkt am Evangelium zu orientieren. Er war der Meinung, die Schrift sei, wenn man sie von ihrer Sinnmitte, von Jesus Christus her liest, aus sich selbst klar und lege sich selber aus. Die Kirche als Geschöpf des Wortes stehe nicht über der Schrift. Der weitere Verlauf seiner Reformation hat ihn gelehrt, dass diese Hoffnung vielleicht doch etwas naiv war, dass der Einzelne sein Gewissen unmittelbar an der Schrift ausrichten und auf die Vermittlung und Interpretation durch die Hirten der Kirche verzichten könne. Sonst wäre aus der protestantischen Bewegung nicht eine evangelische Kirche geworden. Doch ist in dieser Individualisierung des Glaubens auch die Ursache für weitere Spaltungen zu sehen, die bereits zu Lebzeiten Luthers mit Calvin und Zwingli begann und in eine unüberschaubare Vielzahl von reformierten Glaubensgemeinschaften, man spricht von über 300, münden. Das Konzil von Trient jedenfalls lehnte es ab, die Schrift zu einer sich selbst auslegenden richterlichen Instanz in der Kirche zu machen. So steht es im katholischen Erwachsenenkatechismus, Nummer Seite 49. Um das Bild vom Organismus noch einmal aufzugreifen. Tatsächlich ist jedes Organ direkt mit dem Geist verbunden und reagiert unmittelbar auf dessen Befehle. Jedoch nur als Glied des Gesamtleibes, der es versorgt und belebt. Die Hände brauchen nicht nur die Nervenbahnen, um die Befehle des Geistes auszuführen. Sie sind auch auf die Arme und die Arterien angewiesen, die sie mit dem Blutkreislauf verbinden. So folgt zwar jedes Körperteil den Impulsen des Gehirns, aber doch nur im Verbund mit dem gesamten Organismus, der es mit den nötigen Nährstoffen versorgt und am Leben erhält. Wer mit der Bibel anerkennt, dass die Kirche der Leib Christi also ein lebendiger Organismus ist, kann nicht leugnen, dass ihr Wesen in der Vermittlung eines lebendigen Glaubens und des göttlichen Lebens besteht. Sonst fehlt etwas. Kein Organ hat den Geist für sich, sondern nur als Teil des Organismus. Der Katechismus erinnert an diese ganzheitliche und organische Sicht von Kirche. Er definiert das Wort katholisch als allumfassend, ganz, vollständig. Die Kirche sei katholisch, weil in ihr Christus zugegen ist, heißt es da, Nummer 830, nach einem Wort von Ignatius von Antiochien. In ihr sei der Leib Christi in Fülle verwirklicht. Sie erhält somit von ihm die Fülle der Mittel zum Heil, das richtige und ganze Glaubensbekenntnis, das vollständige sakramentale Leben und das geweihte Dienstamt in der apostolischen Sukzession. In diesem grundlegenden Sinn war die Kirche schon am Pfingsttag katholisch und sie wird es bis zum Tag der Wiederkunft Christi bleiben. Zitat Ende. Gegen diese Definition werden freilich Einwände laut. Wie kann der Katechismus vom ganzen Glaubensbekenntnis reden, wenn es doch erst 3 bis 4 Jahrhunderte später formuliert wurde? Wie vom vollständigen sakramentalen Leben, wenn doch die 7-Zahl der Sakramente erst im 13. Jahrhundert festgelegt wurde? Und auch wenn die kirchlichen Ämter sich schon in den späten Schriften des Neuen Testaments ausdifferenzieren, so ist doch von Weihe noch nirgends die Rede. Es würde den Rahmen dieser Katechese sprengen, wollte man hier ins Detail eingehen und bereits Inhalte vorwegnehmen, die in weiteren Folgen dieser Sendereihe noch thematisiert werden sollen. Aber so viel. Das Evangelium war von Anfang an selber auf Überlieferung, Weitergabe, Vermittlung angewiesen. Die lateinischen Begriffe Traditio oder griechisch Paradosis. Sagt doch der Apostel Paulus selbst: Vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Und dann folgt der älteste Text des Neuen Testaments, 1. Korinther 15. Paulus zitiert eine Bekenntnisformel, die 20 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu in aller Munde war und den Kern des späteren großen Glaubensbekenntnisses darstellt. Zitat: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Und er ist begraben worden. Er ist am 3. Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Wenn Paulus überliefert, was er von den Christen und Gemeinden vor ihm selbst empfangen hat, steht für ihn hinter dieser Überlieferungskette letztlich Christus selbst. Und auch bei den Einsetzungsworten, dem Kern unserer Eucharistiefeier, beruft sich der Apostel auf die Überlieferung. Zitat: Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Der Herr Jesus Christus nahm in der Nacht, da er verraten wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach es und sprach: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Gerade in diesen beiden Kernbereichen unseres Glaubens, der Verkündigung des Auferstandenen und der Feier des Herrenmahls, also der Katechese und der Liturgie, betont Paulus die Autorität der apostolischen Überlieferung und mahnt seine Adressaten, die Tradition zu bewahren und zu achten. Die Abfassung seiner Briefe und die Tätigkeit der Evangelisten ist also im Kontext einer lebendigen Überlieferung zu sehen. Die Heiligen Schriften sind in den Prozess der Weitergabe des Glaubens, der Traditio, eingebettet und setzen ihn voraus. Die Überlieferung kommt von den Aposteln her und gibt das weiter, was diese der Lehre und dem Beispiel Jesu entnahmen und vom Heiligen Geist fernnahmen. Die erste Christengeneration hatte ja noch kein schriftliches Neues Testament. Und das Neue Testament selbst bezeugt den Vorgang der lebendigen Überlieferung. Schließlich geht nicht nur die Kirche, sondern auch die Wissenschaft davon aus, dass die Briefe der Apostel überhaupt nur in ihrem historischen Kontext richtig zu verstehen sind. Sie haben ihren Sitz im Leben, in der frühchristlichen Verkündigung, der Liturgie, der Katechese, der Apologetik, also der Verteidigung der Lehre, und in den konkreten Problemen der Gemeindeordnung, heißt es im Erwachsenenkatechismus 48. Jetzt verstehen wir auch den eingangs zitierten Artikel 12 des Kompendiums besser, wonach die Botschaft Christi seit den Anfängen des Christentums zuerst durch Predigt und Zeugnis, dann durch Einrichtungen und den Gottesdienst und schließlich durch die inspirierten Schriften weitergegeben wurde. Man beachte die Reihenfolge.
Ecclesiam Sanctam Catholicam in orationibus in mente Ave Maria. Ut eam Dominus fide et ste et caritate propitius ampliare.
Was ist die apostolische Überlieferung? Darum geht es heute hier in der Katechismus-Sendung mit Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech.
Die Weitergabe des einen Evangeliums geschah demnach auf zwei Weisen. Und hier zitiert der Katechismus Nummer 76 das Konzil, genauer gesagt die Konstitution über die göttliche Offenbarung, Dei Verbum, Absatz 7. Zum einen mündlich. Zitat: Durch die Apostel, die in mündlicher Predigt, durch Beispiel und Einrichtungen, das weitergaben, was sie entweder aus Christi Mund im Umgang mit ihm und durch seine Werke empfangen oder unter der Eingebung des Heiligen Geistes gelernt hatten. Zum anderen schriftlich, durch jene Apostel und apostolischen Männer, die unter der Inspiration desselben Heiligen Geistes die Botschaft vom Heil niederschrieben. Das eine Evangelium ist also enthalten in geschriebenen Büchern und ungeschriebenen Überlieferungen. Das Konzil von Trient verlangt, beide mit gleicher, frommer Bereitschaft und Ehrfurcht anzuerkennen und zu verehren. Im Erwachsenenkatechismus, Seite 48, lesen wir dazu: So ist die Heilige Schrift ein Buch der Kirche. Man kann sie nur dann recht verstehen, wenn man sie aus dem Leben, dem Geist und dem Glauben der Kirche, in dem sie entstanden ist, interpretiert. Im Hören auf die Heilige Schrift gilt es also, die Glaubenszeugen aller Jahrhunderte mitzuhören. Die Heilige Schrift ist nicht dem einzelnen Schriftausleger in die Hand gegeben, sondern der Kirche insgesamt geschenkt. Die Kirche als Ganze ist das umgreifende Wir des Glaubens. Wer spricht "Ich glaube", stimmt in das größere Wir-Glauben ein und tritt in einen Traditionszusammenhang ein, der von den Aposteln bis heute reicht. Auf Seite 50. Und auf Seite 54 steht: Zwar enthält die Heilige Schrift in der Substanz den ganzen Glauben, dieser kann aber in seiner Ganzheit und Fülle nur im Licht der Tradition erfasst werden. So lehrt das Zweite Vatikanische Konzil, Dei Verbum, Kapitel 9, die Kirche schöpft ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein. Die schriftliche Weitergabe des Glaubens hat die mündliche also nicht beendet, ersetzt oder überflüssig gemacht. Um das Evangelium in der Kirche stets unversehrt und lebendig zu bewahren, heißt es im Katechismus 77, haben die Apostel vielmehr Bischöfe zu Nachfolgern bestimmt, denen sie ihr eigenes Lehramt übergaben. Denn es musste die apostolische Predigt, die in den inspirierten Büchern in besonderer Weise ausgedrückt wird, in ununterbrochener Folge bis zur Vollendung der Zeiten bewahrt werden. Neben der Heiligen Schrift ist also die apostolische Sukzession als Übertragung des Lehr- und Weiheamtes durch eine ununterbrochene Kette von Handauflegungen der Garant für die Authentizität des Evangeliums und für die Verbindung mit ihrem heiligen Ursprung, dem Hierarchos Jesus Christus. Das ist allerdings nicht so gemeint, dass Jesus Christus am Anfang der Kirche die Hierarchie geschaffen hat, um dann aus dieser Welt wegzugehen, weil damit für den Glauben bis zum Weltende mehr als genug gesorgt sei. Vielmehr ist Christus in der Kirche wirkmächtig gegenwärtig. Sein Wort lebt in der Kirche weiter. Die Tradition ist das fortwährend in den Herzen der Gläubigen lebende Wort, zitiert der Erwachsenenkatechismus Johann Adam Möhler. Sie äußert sich daher nicht nur in Worten, sondern vor allem in Tun und Leben der Kirche und macht die Selbstmitteilung Gottes in der Kirche wirksam. Und so ist Gott weiterhin im Gespräch mit der Kirche und der Heilige Geist, durch den die lebendige Stimme des Evangeliums in der Kirche und durch sie in der Welt widerhallt, führt die Gläubigen in alle Wahrheit ein und lässt das Wort Christi in Überfülle unter ihnen wohnen. Dei Verbum, Kapitel 8. Mit Tradition ist also vor allem der lebendige Akt der Glaubensvermittlung im Kontinuum der Glaubensgemeinschaft gemeint. Nicht so sehr einzelne althergebrachte Formen und Gewohnheiten. Jesus sah die Überlieferung der Alten sogar kritisch, weil die Pharisäer Menschensatzungen an die Stelle von Gottes Gebot gesetzt haben. Markus Kapitel 7, Verse 3 bis 8. Indem er sich über einzelne Traditionen hinwegsetzte, ich aber sage euch, in der Bergpredigt, begründete er die wahre und lebendige Tradition, die dem toten Buchstaben des Gesetzes zum Leben verhilft. Letztlich ist Jesus die einzige Autorität, an der alles andere gemessen werden muss. Im theologischen Ansatz ist die Tradition Jesus Christus selbst, als der in der Kirche bleibend wirksam gegenwärtige Herr. Er ist zugleich der Maßstab für alle einzelnen Traditionen, sagt der Erwachsenenkatechismus Seite 51. Der Glaube kennt eine bunte Vielfalt an Übermittlungsformen. Das Kreuzzeichen, das eine Mutter ihrem Kind auf die Stirn macht, die Vermittlung der Grundgebete in Elternhaus und Religionsunterricht, das Leben, Beten, Singen einer Gemeinde, in die der junge Mensch hineinwächst, das christliche Beispiel im Alltag und die christliche Tat bis hin zum Martyrium, Zeugnisse christlicher Musik und Kunst und nicht zuletzt die Liturgie der Kirche. Aber auch an die Vermittlungsformen, in denen sich das kirchliche Lehramt ausspricht, ist zu denken. Ansprachen und Predigten, Hirtenschreiben, Enzykliken, bis hin zu den seltenen feierlichen Lehrkundgebungen von Konzilien und unfehlbaren Entscheidungen des Papstes. Gerade die Traditionszeugnisse der Vergangenheit sind von bleibendem Gewicht. Die alten Liturgien, die Schriften der Kirchenväter und der Kirchenlehrer, das Vorbild der Heiligen, die Zeugnisse der Frömmigkeit, die archäologischen Zeugnisse der Vergangenheit. Tradition geschieht also in den Grundvollzügen der Kirche, durch Verkündigung und Liturgie, durch Diakonie und Kommunio. Doch woran soll man erkennen, welche Traditionen auch der apostolischen Tradition entsprechen? Der Erwachsenenkatechismus, Seite 53, folgende nennt dafür zwei Kriterien. Die Tradition muss dem Handeln und der Lehre Jesu und seiner Jünger, wie sie im Neuen Testament zum Ausdruck kommen, gemäß sein. Nach dem Konzil von Trient kann es keine verbindliche Überlieferung gegen die Schrift geben. Daher sind nur die Traditionen glaubensverbindlich, die die Apostel von Jesus Christus empfangen haben und die von den Aposteln bis auf uns gekommen sind. Alle rein menschlichen oder nur partikularen Traditionen waren damit ausgeschlossen. Es wäre eine schöne Aufgabe, dies etwa an den sieben Sakramenten oder an der Verehrung Mariens oder an künstlerischen Rezeptionen darzulegen, aber das führt viel zu weit. Das war das erste Kriterium. Das zweite Kriterium, es muss ein Traditionszeugnis den gemeinsamen Glauben des gesamten Wir der Kirche seinerzeit und jederzeit zum Ausdruck bringen. Im 5. Jahrhundert hat Vinzenz von Lerin postuliert, die Kirche sei nur dann im wahren und eigentlichen Sinne katholisch, wenn sie das festhalte, was überall, was immer und von allen geglaubt wurde. Auch wenn sie erst im Laufe der Geschichte die ganze Fülle der ursprünglich überlieferten Glaubenswahrheit erkennt. Die vielfältigen Überlieferungen der einzelnen Ortskirchen stellen besondere Ausdrucksformen der einen apostolischen Tradition dar. Nur in ihrem Licht haben sie ihre Berechtigung und können unter der Leitung des Lehramtes beibehalten, abgeändert oder auch aufgehoben werden, heißt es im Katechismus Nummer 83. Das Konzil hat darauf verzichtet, von der Heiligen Schrift und der Tradition als den zwei Quellen der Offenbarung zu sprechen. Vielmehr ist Christus die eine Quelle des Evangeliums, sei es nun mündlich oder schriftlich überliefert. Tradition und Evangelium sind eins, Das Evangelium wurde authentisch überliefert im lebendigen Glaubenszeugnis der frühen Christen. Und das Neue Testament ist die vornehmste und verbindlichste Frucht dieser Tradition. An ihm müssen sich alle weiteren Überlieferungen messen und orientieren. Das heißt einerseits, das Wort muss Fleisch annehmen, indem es gelebt und vorgelebt und dadurch von Mensch zu Mensch, von Bischof zu Bischof, von Generation zu Generation, von Eltern zu Kindern weitergegeben wird, tradiert wird. Andererseits ist das Glaubensleben immer wieder neu an der Schrift auszurichten. Was dem Neuen Testament nicht mehr entspricht oder ihm gar widerspricht, muss gereinigt werden. Wie der Winzer die Reben des Weinstocks von unfruchtbaren, ausgetrockneten Trieben befreien muss. Und jede Tradition, deren Sinn nicht mehr vermittelbar ist, muss reformiert werden, zurückgebunden an den Weinstock Christi. Eine Tradition darf kein Selbstrenner werden, sonst verliert sie ihren Verweischarakter. Wie in der Anekdote von der angebundenen Katze in einem indischen Ashram. Jedes Mal, wenn sich die Gläubigen zum Gebet versammelten, suchten sie zuerst nach einer Katze, die man am Eingang des Tempels an eine Säule band. Erst dann durfte die Meditation beginnen. Niemand konnte diese heilige Tradition schlüssig erklären, weshalb die Weisen bis heute in gelehrten Abhandlungen darüber streiten. Doch die Wahrheit dahinter war ganz einfach. Der Gründer des Ashrams hatte einst eine Katze, welche die Angewohnheit hatte, während der Meditation zwischen den Gläubigen herumzustreunen. Deshalb ging der Guru dazu über, seine Katze vor Beginn der Zeremonie am Eingang festzubinden, damit sie die Beter nicht in ihrer Andacht störe. Als der Guru gestorben war, behielt man den Bauch bei. Und als die Katze gestorben war, suchte man eine neue, um sie anbinden zu können. Und so hielt man es durch die Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag. Was will uns die Geschichte sagen? Jede Tradition muss im Dienste der apostolischen Tradition stehen. Eine Tradition, die nicht der Weitergabe des Glaubens dient, ist wertlos und hat ihre Berechtigung verloren. Umgekehrt ist zu sagen, dass das Evangelium auf Überlieferung und Vermittlung angewiesen ist. Man kann das Neue Testament ganz gut mit einem Fotoalbum vergleichen, das die Erinnerungen an eine Hochzeitsfeier festhält. Die Fotos in diesem Album sind Momentaufnahmen, die verschiedene Szenen der Trauung und des Festes festhalten. Auch wer das Brautpaar nicht kennt, wird sich ein Bild machen können von der Stimmung und den Leuten, die er da sieht. Doch es wird ihm ähnlicher gehen wie dem äthiopischen Kämmerer in der Apostelgeschichte Kapitel 8, der vom Bild des Gottesknechtes beim Propheten Jesaja ergriffen ist, aber nicht weiß, über wen der Prophet spricht. Erst das Zeugnis des Apostels Philippus erschließt ihm den tieferen Sinn der Schrift. So wird auch das Album für den, der bei der Hochzeit nicht dabei war, erst lebendig und verständlich durch das Zeugnis eines Gastes, der ihm erklären kann, wer die Personen auf den Bildern sind, was sie gerade tun oder sagen und in welcher Beziehung sie zum Brautpaar stehen. Umgekehrt muss sich der Bericht des Gastes natürlich auch an den Bildern dieses Albums orientieren. Er darf ihnen nicht widersprechen, er muss sich daran messen lassen. Stellen wir uns einmal vor, das Christentum wäre in einer fernen Zukunft komplett ausgestorben und das Einzige, was auf unserem Planeten an Jesus erinnern könnte, wäre das Neue Testament. Halten Sie es für möglich, dass der Glaube an Jesus durch dieses Dokument neu entflammt werden könnte? Beim Heiligen Geist ist nichts unmöglich, doch nach menschlichem Ermessen ist das kaum vorstellbar. Wenn das Wort nicht mehr Fleisch ist, wenn es niemanden mehr gibt, der seine Wahrheit leibhaftig bezeugen kann, dann ist es trockenes Papier. Ohne den Kontext der Kirche ist das Evangelium zum Sterben verurteilt, wie ein Fisch ohne Wasser. Es hat so viel Bedeutung wie ein Hochzeitsalbum, zu dem kein Mensch mehr einen Bezug hat. Ein interessantes Dokument, das viele Fragen aufwirft, mehr kaum. Kein geringerer als der Dichterfürst Goethe äußerte einmal: Schreiben ist ein Missbrauch der Sprache, Stille für sich lesen ein trauriges Surrogat der Rede. Will sagen, es muss einer hinter dem Wort stehen, es vertreten, dafür einstehen, damit es seine Kraft entfalten kann, damit aus bloßer Information auch bewegende und wirksame Performation wird. Das ist auf der Bühne nicht anders als in der Kirche. Und ich glaube zu wissen, wovon ich rede. Denn ich erfahre es als Religionslehrer jeden Tag, wie schwierig es ist, Jugendliche von Christus zu begeistern, die dem Glauben völlig entfremdet sind, weil er im Elternhaus und in ihrem sozialen Umfeld keine Heimat mehr hat. Sie mit Texten und Informationen zu überzeugen, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, wenn nicht wenigstens die Person des Lehrers ein überzeugendes Beispiel des Glaubens ablegt. Und auch das ist wenig, zumindest wenn der Lehrer wie in meinem Fall selber mit Sünden behaftet ist. Im Rahmen des Religionsunterrichts lassen sich jedenfalls nur sehr bedingt Glaubenserfahrungen vermitteln. Ob der Samen des Wortes auf fruchtbaren Boden fällt, darauf hat der Sämann nur wenig Einfluss. Überzeugend, wirksam, performativ wird das Evangelium erst, wenn man dafür lebendige Beispiele einführen kann und Raum für Erfahrungen des Glaubens bietet. Schlimm wird es, wenn solche Orte gelebten Glaubens auch nicht mehr erreichbar sind. Wenn Suchende in ihrer Gemeinde die Erfahrung machen, dass hier tote, sinnentleerte Rituale zelebriert werden, die ohne Auswirkung, ohne spürbare Auswirkung auf das Leben der Gläubigen bleiben. Welchen Sinn haben die Wandlungsworte, wenn sie nicht mehr in Fleisch und Blut übergehen, in unser Fleisch und Blut? Wenn die Wandlung nicht uns verwandelt, wenn aus der Kommunion keine Communio wird, wenn der Leib Christi nur die Hostie bezeichnet, aber nicht die Gemeinde, die ihn empfängt, wenn wir uns die Hand zum Friedensgruß reichen, aber nicht zur Versöhnung, wenn das Evangelium nur noch gehört, aber nicht mehr gelebt wird. Das Wort Gottes ist eher der Kirche ins Herz geschrieben als auf Pergament. In diesem Sinne ist die Schrift auf die Tradition angewiesen, auf die Verinnerlichung des Gehörten oder Gelesenen, auf die lebendige Vermittlung und Weitergabe des Glaubens in der Kirche. Sie bewahrt den überlieferten Glauben, der den Heiligen ein für allemal anvertraut ist, heißt es im Judasbrief, Vers 3. Und sie behält die Worte Christi im Gedächtnis. Sie gibt das Glaubensbekenntnis der Apostel von einer Generation zur anderen weiter, so der Katechismus 171. Und er führt einen schönen Vergleich an. Wie eine Mutter, die ihre Kinder sprechen und damit zu verstehen und zusammenzuleben lehrt, lehrt uns die Kirche die Sprache des Glaubens, um uns in das Verständnis und das Leben des Glaubens einzuführen. Kirche ist also da, wo das Evangelium vorgelebt und weitergegeben wird. Damit ist der erste Ort und die Keimzelle der Kirche die Familie, die deshalb Ecclesiola, Kirchlein, bezeichnet wird. In der Hauskirche haben zunächst die Mütter, dann aber auch die Väter eine priesterliche Funktion, die heute völlig unterschätzt wird. Diese Form der apostolischen Überlieferung ist ein unersetzbarer Dienst am Evangelium, der dem Weihepriestertum um nichts nachsteht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie ermutigen, sich selber als lebendiges Organ am Leib Christi zu erfahren, sich einzureihen in die apostolische Überlieferung, teilzunehmen an der Weitergabe des Evangeliums, Verantwortung zu übernehmen für die Vermittlung des Glaubens. Durch die Sakramente sind wir dazu befähigt und begabt, berufen und beschenkt. Lassen Sie mich diese Katechese mit einem Gedanken beschließen, den eine spanische Nonne vor 700 Jahren aufgeschrieben haben soll. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinem Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Wir sind die einzige Bibel, die die Menschen von heute noch lesen. Wir sind Gottes letzte Botschaft, in Taten und Worten geschrieben. Amen.
In der heutigen Katechismus-Sendung hörten Sie Diakon Florian Kopp und erste Frage nachgegangen, was ist die apostolische Überlieferung, zu finden im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 12 und im großen Katechismus finden Sie das in den Nummern 75 bis 79, 83, 96, 98 und das müssen Sie sich natürlich nicht mitschreiben, das steht auch im Infofeld so zur Sendung auf horeb.org. Dort können Sie sich auch gleich weiterklicken zum Podcast- und Download-Angebot, sich in Kürze diese Sendung dort auf Ihren PC herunterladen oder Sie rufen ganz klassisch die 08328 921 120 an. Das ist die Nummer unseres CD-Dienstes, der schickt Ihnen gern eine kostenlose CD dieser Sendung zu. Danke, Diakon Kopp, für diese Sendung, für Ihre Katechese. Dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten?
Aber gerne. Also ganz im Sinne dieses Zitats von der spanischen Nonne, segne euch und bewahre euch auf seinem Weg Christus. Er mache euch zu seinen Händen, zu seinen Füßen, zu seinen Lippen. Das gewähre euch der barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Dornis.